Liebe Zuhörerschaft, da wären wir wieder. Ich muss mich kurz entschuldigen für die Qualität von Remos Beitrag im ersten Abschnitt. Ich habe da ein bisschen falsch ins Mischpult gegriffen. Ich hoffe, es ist okay zum Zuhören. Es tut mir sehr leid, dass es nicht optimaler Qualität überkommt. Aber ja, ich habe gefunden, wir haben gerade so ein gutes, spontanes Gespräch gehabt. Das wollte ich jetzt nicht normal künstlich nachstellen. Ja, da, sorry, Remo.
Kein Problem.
Okay, aber jetzt sieht es so aus, als wenn es korrekt kommt. Ja, wir hatten vorhin gerade das Thema gehabt, künstliche Aufbearbeitung und sind in deine und meine Jugendlichen gekommen, eben auch in zu motivieren, zum Poetry Slam rein durch meine eben eigene Entscheidung an den Poetry Slam zu gehen. Und das finde ich eigentlich noch ein sehr wichtiger Punkt, der auch immer wieder betont wird, dass wenn man selber halt vorlebt, sei das Lebensfreude oder Offenheit der Kommunikation, dass das halt auch andere, die das vielleicht ein bisschen nötiger hätten, dazu motiviert, das zu machen. Und dass das in dem Sinn immer wertvoll ist, wenn man sich selber auch verfolgt und sich traut und sich nicht von irgendeiner Charme vielleicht steuern, etwas nicht zu machen.
Also ich würde auch sagen, im künstlerischen Bereich hat man so schnell Tendenz bei Leuten, die vielleicht das schon länger machen und vor allem auch fertige Texte präsentieren, das Gefühl zu haben, denen geht es einfach zu. Die schütteln das aus dem Ärmel raus. Für mich war das auch sehr, sehr hilfreich gewesen, bei langjährigen Vorbildern nachher zu hören, dass sie zum Teil immer noch Lampenfieber haben oder so solche Sachen. Dass sie sehr lange an diesen Texten arbeiten, dass sehr viele Sachen gar nie von einem Publikum kommt, weil es ihnen nicht gefällt. Und mittlerweile merke ich das selber, wie die Leute sagen, deine Texte sind immer so ausgearbeitet und du bist so produktiv. Und dann manchmal muss ich sagen, das wirkt wirklich gegen aussen so. Weil das ist gegen innen überhaupt nicht so. Ein kleiner Bruchteil von den Texten kommt, glaube ich, jemals nachher auf die Bühne. Und da ist es einfach für jeden Text, der richtig gelungen ist, habe ich immer das Gefühl, wir müssen unten dran 10 mittelmässige bis schlechte. Zum Teil haben die ja jahrelange Prozesse hinter sich, wo sie zuerst mal andere Formen hatten, die wirklich nicht besonders nicht so sind, dass ich stolz darauf wäre. Und ich glaube, das können weiterzugehen und sagen, hey, schau, sie sind alle an diesem Punkt, früher oder später. Das ist glaube ich, ungemein wichtig bei jeder Generation.
Ja, ich glaube, dort ist vielleicht auch der Mehrwert von Literaturwissenschaft, auch wenn es eigentlich keiner braucht, der Mehrwert, dass man gerade das so sieht, all die Entwürfe und die Notizen, die vor einem Text stehen, die zum Teil ja sehr extensiv sind und zum Teil sehr andere Werke sind als nachher das finale Produkt. Ich meine, ja. Der Brecht kommt mir da immer in den Sinn mit seinem Ball. Mhm. Da gibt es 5 Versionen, die absolut massivst anders sein, also die erste zur 5. So, das zu sehen oder zu hören ist sicherlich sehr viel wert. Und es gibt ja auch das Zitat, ich weiß nicht von welchem Autor, aber jeder Mensch hat 10'000 schlechte Werke in sich, in seiner Schreibhang. Es geht einfach darum, die alle rauszuschreiben.
Ja, sehr schön. Von mir ist es leider nicht, aber habe ich auch schon gehört, ja. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, jeder hat auch schlechte Texte verdient. Also das darf man einfach, aber man darf auch mal einen mittelmässigen Text haben. Also ich sage immer, wenn etwas aus der religiösen Jugendzeit geblieben ist, wo ich das Gefühl habe, das leuchtet mir nach wie vor ein, dann, dass wir alle immer wieder auf Gebung angewiesen sind. Und zwar auch im Kleinen mit Fauxpas oder einfach schlechten Ideen, unschönen Umsetzungen von vielleicht guten Ideen manchmal auch. Also dass man im Moment denkt, jetzt habe ich einfach einen riesen Wurf gelandet und nachher ist es alles andere als das. Ich glaube, mit dem muss man auch früher oder später lernen umgehen. Also Perfektionismus ist nicht unbedingt das, was es braucht, für künstlerisch weiterzukommen. Sondern man muss auch akzeptieren, dass das eine oder andere halt auch mal daneben geht.
Ja, ich glaube, es geht fast so weit, dass Perfektionismus ein bisschen weit der Find von Kreativität ist. Also, wenn jede Ziele sofort so perfekt herkommen bei einem Text, dann wird man keine schreiben. Und auch entsprechend das Beste, was man machen kann, auch wenn man Schreibblockaden hat oder etwas nicht herkommt, und man gerne möchte, ist gleich etwas zu schreiben. Auch eben, wie du sagst, wenn es etwas ist, wo man sich nachher selber dafür muss vergeben oder in Anführungszeichen muss vergeben. Hauptsache, man hat etwas geschrieben quasi einmal. Vielleicht in dem Sinn habe ich jetzt gerade das Gefühl, wie du das so formuliert hast, ist so eine Art kleine Übung im Vergeben und im sich selber vergeben oder auch anderen vergeben, wo ja ein grosses Thema ist. Auch gerade, wenn man depressiv ist, hat man ja auch recht viel Autoaggression dahinter.
Ja. Also ich glaube, dort sich nicht zu verurteilen und einfach zu sagen, ich kann es halt eben nicht. Manchmal nach Auftritten, die vielleicht aus irgendwelchen äußeren Gründen nicht so laufen, wie ich mir es vorgestellt habe. Keine Ahnung, ein Hunger währenddessen bauen, dass die Leute vielleicht schon zu viel oder noch zu wenig getrunken haben, um etwas zu gutieren und so weiter und so fort. Es gibt so viele Gründe, wieso das etwas nicht klappen kann. Und ich glaube, da war am Anfang extrem fest Tendenz da gewesen, dass einfach auf persönliches Scheitern meinerseits nachher zu schieben, weil die Exponiertheit, wenn man irgendwo auftritt oder überhaupt das Gedicht irgendetwas von sich irgendjemandem zeigt, das ist so gross. Man fühlt sich in dem Moment so verletzlich, man ist innerlich so offen, dass man so schnell die Tendenz hat, nachher auch Erfolge wie auch Misserfolge zu fest auf das eigene Selbstwertgefühl vielleicht auch Einfluss zu nehmen und sich da gegen auf wie gegen runter ein bisschen robuster zu machen, ist glaube ich, nur wertvoll für ich sage jetzt nicht für das richtige Leben, weil für mich ist das richtige Leben, aber für den Rest des Lebens, für den Alltag, für den Umgang, für die normale Kommunikation mit mit den Menschen.
Ja, das Leben als Gesamtheit, ja, Robustheit ist ja ein Schlagwort diesbezüglich auch, oder auch Resilienz, um es ein bisschen latinisiert auszudrücken, wo immer wieder kommt. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, den du machst bezüglich, was Robustheit eigentlich ist. Dass es eben auch ein bisschen Selbstaufgabe ist, im Sinne von, ich existiere aus eigener Person, ja, aber ihr existiert auch in einem System von Personen und in einer Gesamtgesellschaft. Und dass viel von dem, was ich mache, was ich mit kompletter Autonomie mache, dem abhängig ist von anderen Faktoren. Und dass man sich dem vielleicht auch bewusst wird, dass man sich das selber ab und zu sagt. Vielleicht auch im Kontext von dir als Kunstschaffenden oder mir früher als Musikschaffenden, wenn ein Song, den man selber super findet, oder ein Gedicht, das man selber super findet, nicht gut ankommt, dass das vielleicht gleich super ist, nur halt eben nicht für die Leute, die es hören.
Ja, es kann der falsche Kontext, es kann das falsche Publikum, es kann der falsche Tag sein. Manchmal ist man einfach ja auch nicht in dieser Form, dass man es so zeigen kann. Aber ich glaube, da wird man früher oder später auf die Perspektive kommen, so eine kleine Vogelperspektive, wo man denkt, wie ist es für mich selber, wenn ich etwas konsumiere? Wenn ich vielleicht ein Lied, das ich grossartig finde, an einem Konzert sehe und denke, heute hat es mich nicht extrem mitgerissen, ist wegen dem nachher der Künstler oder die Künstlerin oder das Lied für einen Futsch selbstverständlich nicht. Also das Publikum nimmt das auch immer anders und viel wohlwollender, habe ich das Gefühl, entgegen, wie etwas einfach einmal okay ist und nicht umwerfend. Ich glaube, mit dem muss man umgehen und man merkt es ja selber, man ist ja selber auch viel wohlwollender, wenn man etwas konsumiert, als wenn man es produziert. Darum ist da der innere Kritiker oder die innere Kritikerin. Mit der muss man Freundschaft schließen, wenn man Kunst anderen zeigt, früher oder später. Ich glaube, da kommt man fast nicht drum herum.
Ja, der Balanceakt, wenn man der innere Kritiker ist, ja sehr wichtig, dass man etwas produziert, wo man selber auch Freude dran hat und wo man kann sagen kann, ja, das ist wert, dass es existiert. Wobei alles hat irgendwie wert, dass es existiert. Aber halt, dass es für einen selber das Gefühl hat. Aber gleichzeitig eben, wie du sagst, Freundschaft schließen mit inneren Kritiker, finde ich sehr gut ausgedrückt. Weil schlussendlich eigentlich auch eine gute Freundschaft definiert sich ja dadurch, dass man auch mal sagen kann, hey, im Ernst, bist du dir sicher? Oder wiederum halt aber auch wirklich unterstützt, wenn Unterstützung notwendig ist. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, dass irgendwie eine Welt versuchen zu schaffen, in der Kunst oder in der eigenen Psyche, die frei ist von Negativität oder von Kritikwürdigem, ist illusorisch. Die Kritik aber auf eine Art als Freund zu betrachten, ist, glaube ich, ein sehr guter Ansatz.
Ich glaube, das probieren wir ja selber auch als externe Kritiker voneinander so zu handeln, dass man das Gefühl hat, was bringt dem anderen etwas, was bringt der andere weiter. Den inneren Kritiker irgendwie zum Schweigen oder zum Verstummen zu bringen, kann natürlich auch nicht die Idee sein, aber dass der eine Diktatur ausübt, wo alles nicht 100% gelungene im Keim probiert zu ersticken, das darf es natürlich. Das definiert ja auch keine Freundschaft.
Nein, nee, überhaupt nicht. Ich finde es, um das Persönliche noch weiterzuziehen, immer sehr herzig, wenn ich dir ein Gedicht zeige oder du mir einen Text, wo du vielleicht auch noch nicht ganz so sicher bist. Und eben, man tut zuerst mal, okay, was sind vielleicht so die Sachen, die schwächer sind oder vielleicht der Gegenüber Schwäche hat, die man ein bisschen kennt, mal darauf eingehen und das auseinandernehmen. Und dann kommt immer so ein längs WhatsApp meistens und dann im Nachhinein, so ein paar Minuten später. Aber ja, das ist im Fall wirklich super und so weiter. Und es ist dann auf höherem Niveau und alles. Das
ja, ich glaube, einfach kurz zu sehen, wo hat der andere Herren wollen mit dem? Oder was ist die Absicht von dem? Das ist natürlich durch das, dass wir uns schon etwa 20 Jahre oder so kennen, sehen wir, glaube ich, auch, was will der andere jetzt mit dem? Und dann kann man einfach auch viel besser abschätzen, wird das Ziel auf diesem Weg erreicht. Und vielleicht hat man nachher eine Idee, wenn man vielleicht noch das etwas ändert, dann wird vielleicht der Effekt viel, viel besser oder viel klarer, viel stärker erzielt. Also es ist manchmal fast ein bisschen Effizienzsteigerung.
Das, genau, da kommen wir noch ein bisschen kapitalistische Rhetorik.
Ja, nee,
absolut, das ist Effizienzsteigerung. Das ist halt auch manchmal, wenn ihm jemand anders etwas kurz sagt, ist das manchmal wie Schuppen vor den Augen und so viel anderes wird klarer. Das ist in jedem Aspekt des Lebens, glaube ich, so. Und es ist nachher auch eine Achtsamkeit, die gelebt ist, nicht nur an sich selber oder in gewissen Kontexten, sondern im Allgemeinen. Und daher sollte es ja auch gehen mit dem Thema Achtsamkeit, der Selbstreflexion und auch Robustheit, dass das immer gelebt ist und immer da ist und dass man auch vielleicht nachher mal Momente hat, aus dem Nichts raus, wo man vielleicht einfach ein Glas Wasser geht und nachher feststellt, oh, da ist gerade etwas mit mir los. Das muss ich gerade dort schnell anschauen. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel dafür, wie Kunst schaffen, nicht nur eben im fertigen Zustand etwas kann darstellen und jemandem kann ein Portal bieten, auch für sich selber, sondern wie der Prozess an sich sich auf das ganze Leben nachher auswirken kann in einem positiven Sinn.
Oh ja, unbedingt. Also es gibt Verdrängungsmechanismen oder das Vertagen von Sachen, die man schon lange nicht müsste, sondern will. Ich glaube, das ist beim Kunstschaffen enorm präsent. Also da stelle ich immer wieder fest, ich habe Tendenz, manchmal einfach nicht zu schreiben und 100 andere Sachen aus dem Haushalt oder so lieb zu machen. Und ich denke, wenn ich was zusammenlege, dann kann ich nicht scheitern. Also, könnte ich schon, aber es wird auch nicht passieren. Und beim Schreiben, wenn ich dort merke, ich komme nicht weiter, oder nein, die Idee, die ich gemeint habe, sei so umwerfend, ist es jetzt doch nicht, das gibt einem nachher schon endlich das Gefühl, oh nein, das, was ich mir immer einbilde, vielleicht zu sein, bin ich dann doch gar nicht. Und dann probiert man das Scheitern von vornherein dadurch zu unterbringen, dass man es gar nicht probiert. Und solche Mechanismen wird man früher oder später an sich selber bewusst wahrnehmen und wird nachher auch, wenn sie aufkommen, wird durch die Achtsamkeit, die man entwickelt, kritisch hinterfragt und man überlegt sich, dann ist, ja, könnte ich nicht etwas dagegen tun, möchte ich nicht etwas dagegen tun. Und die Bewusstwerdung ist wie in jedem Bereich der erste Schritt zur Besserung.
Das ist tatsächlich so.
Im besten Fall.
Ja, ich finde so eine sehr gute Ansicht vom Thema Prokrastination, also Sachen vor sich herschieben. Das, was eher selten oder fast nie darüber geredet wird, durch mich, nämlich das zu prokrastinieren, das ist nicht das vor sich herschieben von Sachen, die man muss zwingend, sondern Sachen, die man gerne will, die man gerne will, müsste sozusagen. Die
einem wichtig sind, ja. Ich glaube, wenn sie einem egal sind, dann kann man sagen, ah ja, also zum Beispiel Steuererklärung ausfüllen. Thema. Also, ist ja gerade im Moment, ja genau, ja, es ist gerade so die Jahreszeit, oder?
Genau.
Und das ist wahrscheinlich nichts, wo irgendwie Leute denken, ah, das ist etwas, was ich unbedingt gerne können. Das ist mir so ein zentrales Anliegen, sondern das ist etwas, ja, das muss einfach mal gemacht sein. Aber bei sehr vielen Sachen habe ich das Gefühl, ist es effektiv so, dass es eben genau Sachen sind, die einem so nahe sind, dass man fast Angst hat, daran zu scheitern, das Gefühl zu bekommen, das, was mir am nächsten ist, bringe ich nachher letzten Endes nicht auf die Reihe und ich müsste mein Selbstkonzept nachher irgendwie anpassen. Mhm. Und wenn man dort das gar nicht angeht, kann man auch nicht scheitern. Aber auch da wieder, man darf eben scheitern.
Genau,
man
ja.
Darf scheitern.
Die Fehlerkultur nennt man es, glaube ich, in Business Circles, wo vielleicht gerade auch in der Schweiz sehr fehlt. Also so ein bisschen die Idee, dass jeder Schritt, den man geht, muss fest wie eine Wanderschuhe sein. Mm. Und das ist halt sehr oft eher nachher stolperig, der Weg, den man geht mit so einer Attitüde.
Frustrationstoleranz finde ich auch ein sehr, sehr gutes Wort. Das ist etwas, wo man, glaube ich, nicht darum herumkommt, früher oder später ein bisschen, zu kultivieren. Frustration ist. Es kommt, es ist da. Und wenn man Frust nicht kann aushalten kann, wird man ihn sofort vermeiden.
Mm, genau.
Wenn man ihn nicht aushalten kann, wird man ihn vermeiden. Und darum lieber aushalten und bewusst scheitern. Mm, ja. Scheitern wir. Gehen wir doch raus und scheitern wir.
Bewusst scheitern finde ich sehr schön. Es ist wirklich, ja, es tut einem auch nachher verlockt dazu, vielleicht Sachen zu machen, die man schon lange gedacht hat, will doch mal probieren. Wieso nicht? Ich glaube, darin liegt vielleicht auch ein bisschen ein Kern von Schöpfungsdepression in dieser Art von Prokrastination.
Dass man lustig, jetzt habe ich gerade Schöpfungsdepression verstanden. Also gedacht, Gott hat eines Tages vielleicht so alles gemacht und jetzt schaut er so ab und hat eine richtige Schöpfungsdepression.
Genau so.
Entschuldigung, du hast gesagt, Schöpfungsdepression.
Ja, aber Schöpfungsdepression ist sehr schön. Das war der siebte Tag. Also eigentlich war der Mensch noch nicht fertig gewesen, aber ich mache jetzt einfach wirklich nicht mehr. Aber ja, Schöpfungsdepression, also Burnout, dass man halt, man macht alles, was man halt muss. Man muss arbeiten. Man muss in Verein gehen vor Gemeinde, man muss, was weiß ich, x Sachen machen, aber was man sollte machen und was man vielleicht will machen, zu sich selber schauen oder halt sehr oft will man ja über Sachen auch reden, auch wenn man es nicht macht, das tut man begraben unter den Sachen, die man muss.
Mhm. Wie zum Beispiel über die Steuer ausfüllen.
Genau.
Ja, und andere Steuerungen im Hintergrund sind nachher, gerade nachher häufig so ein bisschen ins Hintertreffen. Ja. Mhm. Die Prioritäten setzen ist ja auch nicht das Einfachste. Ich glaube, in unserer Gesellschaft haben wir sehr viel falsche Verpflichtungsgefühl.
Ja, falsche Verpflichtungsgefühl ist ein guter Punkt. Das ist halt, ich meine, man merkt es vielleicht im Alltag sehr schnell, gerade wenn man in einer klassischen Lohnarbeit ist, dann sollte man vielleicht, oh, es war 5 Uhr, wir haben Feierabend, aber ja, das sollte ja auch noch gemacht werden. Ja, nehmen wir uns die halbe Stunde. Doch es muss halt gemacht sein. Obwohl, es muss überhaupt nicht gemacht sein. Also, wenn du nicht irgendwie ein Mediziner bist oder so etwas, dann ist es sehr wahrscheinlich nicht nötig, dass du so machst. am nächsten Tag nicht auch noch gemacht werden kann.
Das ist wohl wahr, ja.
Ich glaube, wir spüren das auch vielleicht auch in allen möglichen Rahmen. Sei das die Rhetorik von den vielleicht ein wirtschaftsfreundlicheren Medien, die das herbringen, aber auch die Rhetorik bei uns selber. Wir wollen ja immer, es ist menschlicher Instinkt. Man will immer alles gerade sofort erledigt haben. Und wenn dann halt etwas mehr länger braucht, und kommen wir auch wieder auf das Thema psychische Gesundheit zurück, das braucht lang. Es braucht, je nachdem, was man hat müssen durchmachen, Jahre. Wir wissen es beide.
Ja, und fertig ist es ja eigentlich nachher eh nie. Also es ist ja nicht einfach nachher ein Zustand, wo man kann sagen, so, jetzt habe ich es, stecke ich in den Schrank und dann ist es dort safe für immer, sondern ja, das muss man auch da immer wieder kultivieren und reflektieren. Was steuere ich an, in welche Richtung gehe ich? Es wird immer eine Balance bleiben.
Ich glaube, in diesem Rahmen ist vielleicht eine Idee für einen selber, ein Kunstwerk zu haben, das nie fertig wird, an dem man immer schafft. Weil Kunst schafft man ja eigentlich auch immer, auch wenn man nicht beruflich tätig ist. Mhm. Wenn man vielleicht etwas hat, wo man immer dran schafft, ist das so quasi eine positive Repräsentation dafür, dass das Ganze eben immer ein Prozess ist, dass man das so übt auf eine Art.
Ja, sehe ich auch so. Ja.
In diesem Rahmen habe ich eigentlich gerade die Idee. Wir hören eine Band, die wir beide schon sehr, sehr lange super finden, die sich auch mehrmals geändert hat und immer im Prozess ist. Das ist der Song Wildflowers von Opeth.